Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, von Zachäus lernen heißt ein Jünger werden lernen. Nun besteht ja eine christliche Gemeinde aus lauter Jüngern Jesu Christi. Deshalb möchte ich diese Predigt in zwei Teile teilen. Zuerst lege ich den Bibeltext versweise aus. Danach möchte ich aufzeigen, was er heute für einen noch nicht Jünger bedeutet und was er für einen Jünger Jesu Christi bedeutet. Zuerst also die Auslegung Vers für Vers. 1. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Jericho war reich wegen des Handels, an der Kreuzung von Handelsstraßen gelegen und an der Landesgrenze. Es war auch eine Stadt des Wohlgeruchs wegen seiner Balsamhaine und Palmengärten. Tief und heiß gelegen, aber trotzdem feucht. Da wächst es wie im Urwald. Da wächst auch der Wohlstand. 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Zachäus kann heißen der Gerechte oder eine Kurzform von Zacharia. Jedenfalls ist es ein sehr jüdischer Name. Zusammen mit seiner Berufsbezeichnung gibt es eine explosive Mischung, denn er war Oberzöllner. Dieses Wort kommt nur hier vor im Neuen Testament. Zachäus saß nicht selbst am Zoll, sondern leitete die Zöllner an. Zur Erinnerung, ein Zöllner war ein Mann, der das Recht hatte, die von Rom vorgegebenen Zölle auf Waren und für Wegenutzung einzuheben. Dieses Recht erkaufte er sich, indem er für ein Jahr im Voraus eine feste Summe an Rom bezahlte. Danach konnte er zusehen, wie er diese Summe nicht nur wieder reinholte, sondern mehr als das. Das war dann sein Verdienst. In Corona-Zeiten hätte so ein Zöllner Verlust gemacht. Ein kaufmännisches Risiko war also auch dabei. Aber das Wichtigste, als Jude mit den Besatzern, den Römern zu kollaborieren, das war für die anderen Juden ekelerregend. Und das Steuerbezahlen gefiel den Leuten damals genauso wenig wie uns heute. Zachäus war reich, aber nicht gut angesehen. So etwas gibt es heute nicht mehr. Bei uns ist Geld der höchste Wert. Deshalb ist jeder Reiche von Freunden umgeben und seien es nur Bezahlfreunde. Das war damals noch nicht so. Zachäus war reich, aber ein Moff, ein Mensch ohne Freunde. 3. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wie er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Der kleine Mann wird nicht durchgelassen, um Jesus zu sehen. So beliebt war er. Aber er will Jesus sehen, und er will wissen, wer dieser Jesus ist. Ich schätze ein, dass das Interesse, die Offenheit für Jesus, wie sie Zachäus hat, 50% der Miete sind bei der Evangelisierung eines Menschen. Das erleben wir auch im Alpha-Kurs so. Auch wenn der Mensch noch nicht weiß, wer Jesus ist, wenn er es wissen will, ist die Chance groß, dass er Christ wird. 4. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus will Jesus wirklich sehen. Deswegen setzt er Hebel und Räder in Bewegung. Er plant den Ort und die Methode, wie er Jesus garantiert sehen kann. Er läuft voraus zu einem bestimmten Punkt am Wege. Er klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum. Die konnten bis zu 15 Meter groß werden und hatten ausladende Äste, sodass man gut hochklettern konnte. 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Volltreffer. Der Plan von Zachäus war erfolgreich. Jesus kam tatsächlich an der von Zachäus vorher berechneten Stelle vorbei. Und Zachäus konnte ihn tatsächlich sehen. Und dann beginnt das, was jeder erlebt, der Jesus trifft. Es kommt zur persönlichen Begegnung. Jesus blickt ihn an. Jeder, der Jesus treffen will, wird Jesus treffen. Kein Zweifel. An Jesus liegt es nicht. Er übersieht dich nicht, wenn du noch kein Christ bist. Er kennt dich sogar schon beim Namen, wie er den Zachäus bei dessen Namen rief. Und dann hören wir, wie, in Anführungsstrichen niederschwellig, Jesus den interessierten Zachäus anspricht. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Muss ist wie Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern ein Hinweis darauf, dass das der Wille Gottes des Vaters ist, den Jesus hier gerade ausführt. Und einkehren heißt wörtlich bleiben. Damit ist mindestens eine Übernachtung gemeint. Denkt an Bethlehem, wo Jesus keine Bleibe in der Herberge hatte und deshalb in eine Krippe gelegt wurde. Jesus will Herberge finden im Haus und Herzen eines jeden Menschen. Deshalb heißt es ja auch in einem Lied zum Christfest: So lass mich doch dein Kräpplein sein, komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Jesus lädt sich selbst ein. Das war keine Unverschämtheit, sondern eine große Ehre für Zachäus. So als wenn heute ein Promi wie Jürgen Klopp oder Bundespräsident Steinmeier bei euch klingelt, um mit euch den Abend zu verbringen. Jesus ist aber noch nicht fertig. Er spricht Zachäus an mit einem Befehl: Runter mit dir, aber schnell. Und hier kommt der erste entscheidende Punkt. Zachäus gehorchte. Er machte sich schnell vom Baum runter, wie wir im nächsten Vers erfahren. 6. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus gehorcht Jesus. Das bereitet ihm Freude. Wer dem Freudenmeister Jesus Christus gehorcht, findet Freude. Gehorchen kann etwas Wunderbares sein, es kommt nur darauf an, wem. Bei Jesus ist es die höchste Freude. Ich kann mich fragen, kommt meine Freudlosigkeit vielleicht daher, dass ich Jesus nicht so eilfertig gehorche wie Zachäus? 7. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Typisch Jesus. Jesus hasst nicht, er isst. Jesus isst mit dem verhassten Oberzöllner Zachäus. Darüber ärgern sich die Schriftgelehrten. Die Volksmenge findet, dass Zachäus solch hohen Besuch von Jesus gar nicht verdient hat. Und sie haben recht. Zachäus hat sich den Heiland und sein Heil nicht verdient. Er hat es geschenkt bekommen. Uns geht es nicht anders. Wir sind vor Gott keinen Deut besser als Zachäus. Wenn wir in den Himmel kommen, dann nur, weil wir wie dieser Oberzöllner Jesus bei uns wohnen lassen und ihn unseren Herrn nennen. Hier und an vielen Stellen im Evangelium murren die Leute über Jesus, wie ihre Vorfahren schon gegen Jahwe und Mose murrten. Es ist wahr, dass Jesus bei einem Sünder einkehrte. Zachäus war Sünder. Was die Murrenden wahrscheinlich nicht erkannten, war, dass sie selber auch Sünder sind. Wenn Jesus Menschen besuchen will, dann hat er gar keine andere Wahl, als zu Sündern zu gehen. Es gibt nämlich gar keine anderen Menschen. Es gibt nur Sünder. Allerdings zwei Arten von Sündern. Sünder, die gerettet werden um Christi willen, und Sünder, die nicht gerettet werden wollen und deshalb verdammt werden im jüngsten Tage. 8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Hinzutreten kann auch bedeuten, sich zu einer Rede hinstellen. Was Zachäus jetzt an der Festtafel sagt, ist eine Rede, allerdings kein Eigenlob oder etwas Schmalziges, sondern eine öffentliche Beichte und ein Glaubenszeugnis. Jesu Einkehr bewirkt bei Zachäus Umkehr. Er beichtet. Er benennt seine Handlung als Schikanieren oder Drangsalieren oder Bedrücken oder Erpressen. Das ist mit dem Wort Betrogen gemeint. Ein hartes, wahres Wort. Und Zachäus bekennt seinen christlichen Glauben, indem er Jesus Herr nennt. Offensichtlich ist Zachäus nun bekehrt, ein Jünger Jesu Christi. Und das merkt man daran, dass Zachäus macht, was Gottes Wort sagt. Er gibt den Armen die Hälfte seines Besitzes. Wenige Verse vor unserem Predigttext geht es um den reichen Jüngling, der Jesus eigentlich nachfolgen wollte, Lukas 18, 22. Aber als Jesus sagte, dass er dafür seinen Besitz weggeben solle, ging er traurig weg, denn er hatte viele Güter. Er verließ Jesus. Bei Zachäus erleben wir das Gegenteil. Wie viel von seinem Besitz ergaunert war, ist unklar. Manche Ausleger sagen, es waren höchstens 10%. Außerdem erkennt man die Jüngerschaft des Zachäus daran, dass er gemäß den Vorschriften des Alten Testamentes das Gestohlene vierfach erstattet. Interessant ist auch, dass Zachäus etwas nicht vorhat, nämlich seinen Beruf zu wechseln. Von nun an wird er ein christlicher Zöllner sein. Ja, das geht. Denkt nur an die Bußpredigt von Johannes dem Täufer. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Man kann Soldat sein, man kann Zöllner sein und dennoch Christ. Das ist für alle ein Trost, die sich in verantwortlichen Positionen befinden, wie in der Polizei oder der Armee, und sich manchmal sogar auch von Kirchenleuten heuchlerische Vorwürfe anhören müssen. Es ist besonders schwer, in einer verantwortlichen weltlichen Position Christ zu sein und zu bleiben. Deshalb mache ich allen Mut, die einen Ruf in hohe weltliche Positionen von Gott haben. Folgt diesem Ruf, auch wenn es schwer wird. 9. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Heil heißt Rettung. Der reiche Zachäus ist dennoch in das Himmelreich gekommen, wie das Kamel durchs Nadelöhr, denn bei Gott ist eben kein Ding unmöglich. Und Zachäus ist auch nicht so reich geblieben, wie er vorher war. Das ist der zweite Grund, warum wir uns heute hier alle in einer ähnlichen Situation wie der Zöllner befinden. Wir sind alle reich. Ich weiß, dass es noch viel Reichere gibt, aber im Vergleich mit den allermeisten Menschen der Erde sind wir alle hier wohlhabend, auch als Hartz-IV-Empfänger. Und wir dürfen es bleiben, sofern wir genauso wie Zachäus uns lösen vom Geld, dass es nicht mehr unser Gott ist, die oberste Instanz, von der wir ein glückliches Leben erwarten. 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selig heißt gerettet. Jesus sagte zweimal, dass er Gottes Sohn ist. Zuerst durch den Titel Menschensohn, der beim Propheten Daniel für den Messias benutzt wird, und zweitens durch die Tätigkeit, das Verlorene zu suchen und zu retten. Das wird beim Propheten Hesekiel als Aufgabe Jahwes beschrieben. Man könnte sagen, dieser Satz beschreibt die ganze Mission von Jesus, seinen Auftrag in unserer Welt. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Gesundheitsschutz und so weiter, das sind alles wichtige Anliegen, die jedoch weniger wichtig sind als die Rettung der Menschen und ihrer Seelen für die ewige Herrlichkeit. Nun komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt. Jeder, der diese Predigt hört und doch kein Jünger von Jesus ist, kann es jetzt sofort werden. Die Kirchenbank hier im Gottesdienst oder das Sofa zu Hause, von wo aus ihr diese Predigt hört, kann zum Maulbeerfeigenbaum für euch werden. Von dort aus seht ihr Jesus und er hat euch durch diese Predigt angeredet. Wenn ihr wollt, dann macht es jetzt so wie Zachäus, sofort. Wendet euch sofort Jesus zu, noch während ich weiter predige, und nennt ihn euren Herrn. Bekennt ihm alles, was euch einfällt, was ihr falsch gemacht habt, und bittet ihn um Vergebung. Und dann bittet Gott den Vater, dass er euch mit dem Heiligen Geist erfüllen möge. Dann erlebt ihr Rettung wie Zachäus. Das könnt ihr alles still in Gedanken sprechen. Falls ihr allein in eurem Zimmer zu Hause seid, natürlich gern auch laut. Jeder, der diese Predigt hört und bereits ein Jünger Jesu Christi ist, der möge sich selbstverständlich auch zur Beichte anregen lassen. Und der kann einiges mitnehmen als Hilfe dafür, wie man Menschen unterstützt, Christ zu werden. Ich nenne 5 Punkte. Erstens, Grundlage des Christwerdenkönnens ist, dass Jesus Christus in die Welt kam, starb und auferstand zur Vergebung unserer Sünden. Er, nicht wir und unsere Mühe oder unser Geschick, sind die Grundlage für die Rettung von Menschen. Zweitens, das Interesse, die Offenheit eines Menschen für Jesus ist wichtig. Das können wir leider nicht machen, aber dafür beten. Wir können, bevor wir einen Menschen ansprechen und ihm von Jesus erzählen, sein Herz einweichen mit Gebet, so dass es weich und offen wird für die Rettungsbotschaft von Jesus. Wir können auch aufmerksam sein dafür, ob jemand an Jesus Interesse hat. Und wenn er es hat, dass wir ihm von Jesus erzählen, so dass Jesus durch uns den Interessierten anblickt und durch uns zu ihm redet. Drittens, selbstverständlich sollen wir uns vor dem Gegenteil hüten, dass wir einem Interessierten den Blick auf Jesus versperren, wie die Leute dem Zachäus. Das geschieht dadurch, dass wir den Interessierten von Jesus erzählen, statt von uns. Dass wir nicht uns in den Mittelpunkt stellen, sondern Jesus Christus. Und dass wir nicht durch Schrullen oder schlechte Eigenschaften oder Gewohnheiten Anstoß erregen bei einem interessierten Menschen, sondern wenn, dann nur durch das Evangelium. Viertens, wir können uns auf unsere Bereitschaft zur Mitfreude prüfen. damit wir nicht murren, wenn sich dann ein saftiger Sünder in Richtung Jesus bewegt und öffnet oder sogar Christ wird, sondern dass wir uns dann aufrichtig mitfreuen. Das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn euch diese Mitfreude fehlt, dann bittet den Vater im Himmel, dass er euch mit dem Heiligen Geist erfülle. Das sollen wir ja immer wieder tun, sagt die Bibel. Fünftens, wir können mit Dank Kirchweih feiern. Unsere Nathanaelkirche ist ein Ort wie das Haus des Zachäus, ein Ort, in den Jesus einkehrt, wo Jesus bleibt, wo er da ist und nicht weggeht, wo wir ihn finden und anbeten können, wo wir ihn im heiligen Abendmahl in uns aufnehmen können. Ja, unsere Kirche ist ein Ort, wo Jesus sein muss, weil er es will, weil er seine Anwesenheit selber bindet an sein Wort und die Sakramente. Solange die in Nathanael stiftungsgemäß verwaltet und gereicht werden und solange Gottes Wort unverfälscht und rein gelehrt wird, so lange ist Jesus in der Nathanaelkirche. Dazu sollte auch die Weihe und Widmung der Kirche vor 136 Jahren dienen, am 29. Juni 1884. Dieses Gebäude hat nur den einen Zweck, dass der dreieinige Gott hier gegenwärtig ist und für uns erlebbar ist, zu unserem Heil, zu unserer Rettung und zur Einladung für alle, die die Kirche sehen, die an ihr vorbeilaufen, die in sie hineinkommen, so dass hoffentlich noch für viele Menschen die Kirchenbank hier zum Maulbeerfeigenbaum wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.